Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
So klingt Großbritannien heute an vielen Orten und in vielen Arbeitsbereichen. Denn das Land ist im Streik und mittendrin sind nun auch Lehrerinnen und Lehrer, was den Schulbetrieb natürlich beeinträchtigt. Sie haben das schon in den Nachrichten gehört. Darüber berichten wir hier gleich in Campus und Karriere. Am Mikrofon ist heute Kate Malaike und außerdem lernen wir eine junge Jesidin kennen, die gerade an Schulen in Baden-Württemberg über das erzählt, was sie im Nordirak erlebt hat. Schulen in Deutschland, das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, die kämpfen gerade in der Hauptsache gegen Personalmangel. Was die Gemüter nun zusätzlich erhitzt, ist der Vorschlag, dass Lehrkräfte das durch mehr Arbeit auffangen sollen und durch weniger Teilzeit. Diesen Vorschlag hatte ja die Kultusministerkonferenz vor ein paar Tagen erst erhalten von der sie beratenden wissenschaftlichen Kommission. Und inzwischen regt sich dazu etwas in den Bundesländern. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel sollen Lehrkräfte eine Stunde länger pro Woche nun vor der Klasse stehen. Für den Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist das aber der falsche Weg. Hier bei uns im Programm hat er dazu heute gesagt.
Also wir haben jetzt ja Vorschläge von einer Kommission, übrigens Vorschläge, die fast klingen wie von Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wo kann man einsparen. Ja. Ich würde mir jetzt wünschen, dass sich die Politik nicht hinter den Vorschlägen versteckt, sondern in offene und ehrliche Verhandlungen auf Augenhöhe mit den betroffenen Gruppen eintritt. Ja. Also mit den Elternverbänden, mit den Lehrerverbänden, meinetwegen auch mit der Bundesschülervertretung. Das heißt, man muss sich auf Augenhöhe zusammensetzen und da muss vielleicht der ein oder andere auch eine Kröte schlucken. Aber so wie das jetzt läuft, also dass es dann Vorschläge gibt und die Kultusminister sagen, ach ja, eigentlich wollten wir das nicht, aber das wird da vorgeschlagen, also machen wir in Sachsen-Anhalt eine Arbeitszeiterhöhung, das ist natürlich der falsche Weg.
Während also deutsche Lehrerverbände auf Gespräche in Augenhöhe setzen, um die aktuellen Probleme zu lösen, da sind Lehrkräfte in Großbritannien bereits auf der Straße. Das Land erlebt eine Riesenstreikwelle, von der auch Hochschulen und Schulen betroffen sind. Der sogenannte Winter des Unmuts geht heute weiter. Aus London dazu Christine Heuer.
What do we want? When do we want it? Now.
Streikende Lehrer vor einer Schule im Londoner Stadtteil Islington. Ein paar von insgesamt 300.000, die heute in Großbritannien für höhere Gehälter kämpfen. 85% aller Schulen haben ihre Tore geschlossen. Das sind fast 23.000. Eine davon, die Chesterfield High School in Liverpool. Sonst lernen hier 1300 Schüler, heute haben sie frei. Aber ihre 80 Lehrkräfte sind gekommen. Unter ihnen dieser junge Lehrer. Auf dem Transparent in seiner Hand steht Pay Attention. Er will die Regierung aufrütteln. Sie können uns nicht unterfinanzieren. Sie können uns nicht zu wenig Gehalt zahlen. So sehr wir die Schüler an die erste Stelle setzen, zuerst müssen wir uns um uns selbst kümmern. Das muss die Regierung wissen. Wenn sie uns nicht anständig bezahlt, gehen wir. Denn Quirk unterrichtet an einem Gymnasium in Leeds. Das gesamte Schulsystem, sagt er, steckt in einer Personalkrise.
We are not recruiting enough teachers and we are losing experienced.
Wir stellen nicht genug Lehrer ein und wir verlieren erfahrene Lehrkräfte schneller, als wir Nachwuchs bekommen. Das kann so nicht weitergehen, sonst kommen wir an einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr genug Lehrer gibt für eine ganze Generation junger Leute.
We will reach a tipping point where there are simply not enough teachers for a generation of young people.
Britische Lehrer verdienen im Schnitt umgerechnet rund 30.000 Euro im Jahr. Die Inflation liegt gerade bei gut 10%. Sie frisst auch die 5% mehr Lohn auf, die die Regierung letztes Jahr hat springen lassen. Viele, vor allem die mit Familie, kommen mit ihrem Gehalt nicht mehr aus. Die Energie- und Lebensmittelpreise sind explodiert. Lehrer, die nach dem Unterricht an Tafeln anstehen, sind keine Seltenheit mehr. Es hat gute Gründe, warum der Beruf unattraktiv geworden ist. Hinzu kommt, dass die Schuletats hinten und vorne nicht ausreichen, klagt Dan Quirk.
Class sizes are bigger than they have been previously. There is less money available for.
Die Klassen sind größer als früher. Es gibt weniger Geld für Lehrmittel. Wir haben weniger Geld als früher, um bedürftige Schüler zu unterstützen. Wir haben einfach nicht genug, um den Schülern alles zu geben, was wir ihnen geben möchten.
It doesn't feel like we have what we need. To give the students everything we want to.
Tatsächlich gibt die konservative Regierung mehr Geld für die Schulen aus, als Labour das bis 2010 getan hat. Umgerechnet fast 70 Milliarden Euro jährlich gegenüber 40 Milliarden früher. Aber der Bedarf ist ebenfalls gestiegen. Die Regierung legt deshalb dieses und nächstes Jahr insgesamt nochmal gut 4 Milliarden drauf. Den Lehrern bietet sie 5% mehr Gehalt an. Aber wegen der Inflation verlangen die Lehrkräfte mehr. Und genau aus demselben Grund, wegen der Inflation, sagt Bildungsministerin Gillian Keegan nein.
Inflation is the problem here. That's why we need to halve inflation. It makes no sense for us as a government.
Wir müssen die Inflation halbieren. Es hat keinen Sinn, dass die Regierung die Inflation für alle verlängert, nur um einigen Arbeitnehmern Löhne über der Inflationsrate zu zahlen.
Because we give inflation-busting pay rises to some parts of the workforce.
Die Regierung argumentiert, dass mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Inflation weiter anheizt. Ökonomen sagen, dass das nicht stimmt. Aber Downing Street begründet damit seine Weigerung, über die Geldforderung der Streikenden ernsthaft zu verhandeln. Im Fall der Lehrer verweist die Regierung außerdem auf die Schulausfälle wegen der Pandemie. Es sei einfach nicht der richtige Zeitpunkt für weitere Unterrichtsausfälle. Kevin Courtney von der Bildungsgewerkschaft NEU widerspricht.
Every day in schools we're seeing special needs support assistants leave the job to go and work in supermarkets. We're seeing.
Jeden Tag verlassen Assistenten die Schulen, um in Supermärkten zu arbeiten. Chemieunterricht wird von nicht dafür ausgebildeten Lehrern gegeben. Das wollen wir verbessern. Die Störung, die die Regierung beklagt, gibt es ohnehin jeden Tag.
So we're trying to reduce that. That disruption is happening every day.
Die Bevölkerung ist gespalten über die Streiks. 40% haben Verständnis, 38% nicht. Auch die Eltern sind geteilter Meinung. Die einen unterstützen die Lehrer, die anderen eher nicht. Und die Schüler? Vielleicht freuen sich einige von ihnen über einen freien Tag. Wenn die Regierung und Lehrer sich nicht einigen, gibt es davon bald mehr. Die Gewerkschaft hat zu weiteren Streiks aufgefordert, wenn ihre Forderung nicht erfüllt wird.
Zweifel, das Auftauchen des Sprachroboters ChatGPT hat die Diskussion um künstliche Intelligenz im Bildungsbereich in den letzten Wochen mächtig durcheinandergewirbelt. Denn es fragen sich jetzt alle, wie sollen wir mit einer Sprachsoftware umgehen, die nicht nur Texte und Aufsätze schreiben kann, sondern auch Prüfungen und Hausarbeiten und vielleicht noch ganz viel mehr. Also, was ist Mensch selbst und was KI? Wie kann bewertet erkannt und wie können Sprachroboter wie diese sinnvoll eingesetzt werden? Wo sind sie hilfreich? Susanne Lettenbauer war auf einer Tagung im bayerischen Tutzing, wo sich Vertreterinnen und Vertreter aus Schulen und Wissenschaft damit beschäftigt haben.
Eines vorweg, vor KI in der Bildung muss man keine Angst haben. Die Vorteile überwiegen gegenüber den Risiken, wenn die neue Technik richtig angewandt wird. Darin sind sich die Forschenden in Tutzing einig.
Also natürlich ist es eine Gefahr, wenn ich Hausaufgaben gebe und dass jemand einen Text erstellen soll und ein Kind macht das über GPT-3. Lernt es natürlich nichts mehr dabei. Und die Frage ist die Aufgabe überhaupt noch adäquat? Schreibe irgendeinen Aufsatz. Oder muss ich nicht von vornherein mir eine Aufgabe überlegen, die diese Tools, die in der Welt existieren, einfach ernst nimmt und mit in die Aufgabe aufnimmt?
Neue Unterrichtsformate, andere Aufgaben für die Klassen. Damit könne man das Potenzial der neuen Technik adäquat nutzen, ermuntert Ulrike Kress die Schulen und Hochschulen. Was oft vergessen werde, so die Leiterin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien der Universität Tübingen, über ITS, also Tutoriensysteme an Schulen, wird seit den 70er Jahren diskutiert. Kritische Fragen tauchten bei der Glaubwürdigkeit des Fernsehens in den 80er Jahren auf, später bei der Nutzung des Internets und der Skepsis gegenüber Wikipedia. Nun also KI. Man wäre ja wahnsinnig, wenn das riesige Potenzial nicht genutzt würde, sagt Informatikerin Ute Schmidt vom Lehrstuhl für kognitive Systeme der Uni Bamberg. Diese Tools sollten selbstverständlich im Unterricht genutzt werden, aber maßvoll, angepasst an die Fächer.
Ich würde sagen, vorsichtig rantasten, auch explorieren. Man kann an der Schule ja nicht von heute auf morgen eine Revolution des gesamten Unterrichtsgeschehens machen. Das würde auch die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich ein bisschen verunsichern, weil wir müssen ja nun mal auch eingestehen, da geht es vielen ja schon auch um die Noten. Das heißt, zu viel experimentieren ist, glaube ich, nicht gut, aber natürlich dürfen wir jetzt nicht weiter pennen.
Viele Lehrkräfte stünden der neuen Technik skeptisch gegenüber, weiß die Informatikerin. Und der KI werde derzeit nur die seit November wie ein Tsunami über die Bildungseinrichtungen gekommene ChatGPT-Welle verstanden. Dabei gäbe es ganz andere Anwendungsmöglichkeiten, wie automatisiertes Korrigieren und Bewerten von Schulaufgaben, eine enorme Erleichterung für die Lehrkräfte. Es gäbe außerdem das adaptive Lernen, bei der sich Übungstools wie Bettermark oder Simply Club automatisch auf die Fähigkeiten des Lernenden einstellen können. Spätestens mit Auftauchen von ChatGPT gäbe es zahlreiche Angebote zur Lehrerfortbildung, betont Michael Debitsch-Koller von der Bayerischen Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Am 4. Januar hätte seine Akademie den bundesweit ersten ChatGPT-Fortbildungskurs für Lehrkräfte angeboten.
Wir haben verschiedene Formate. Also wir haben, wo ich bin, in den E-Sessions, also in den Online-Formaten. Es gibt Selbstlernkurse, es gibt Präsenztagungen mit unterschiedlichen Längen von, sagen wir mal, einem Stündchen bis hin zu mehreren Tagen.
Gut 600 Lehrer und Lehrerinnen hätte man bereits erreicht, sagt Debitsch-Koller. Bei rund 120.000 Lehrkräften in ganz Bayern noch viel Luft nach oben. Lehrkräfte werden künftig vor allem die zu behandelnden Inhalte richtig einordnen müssen, sowie beim Umgang und sinnvollen Einsatz helfend eingreifen.
Es verunsichert natürlich, was unsere Praxis erstmal ein Stück rüttelt,
gibt Cornelia Stenschke, Lehrerin für Deutsch und Englisch, zu. Die 58-Jährige gehört zu den 171 Beratern Digitale Bildung, die ihre Kollegen und Kolleginnen an bayerischen Schulen beraten im Umgang mit der ungewohnten Technik.
Ich bin richtig froh, dass wir in Deutschland so von der Richtung der Bildungsforscher, auch der Hochschulbildung, nicht in so eine bewahrpädagogische Verbotsschiene gerutscht sind, sondern einfach sagen, Leute, wir wollen ja die jungen Leute auf ihre Zukunft und ihr Arbeitsleben vorbereiten und das wird mit KI laufen und deswegen müssen die das können.
Es bräuchte in naher Zukunft auf jeden Fall eine passende Regulierung, welchen Einfluss KI auf Prüfungsaufgaben und Benotung haben soll, so die Lehrerin und die Forschenden.
Von Tutzing geht's jetzt weiter nach Metzingen, nach Baden-Württemberg und zu einem ganz anderen Thema, das Schulunterricht verändert und bereichert. Denn der Besuch von Zeitzeugen wird Schülerinnen und Schülern oft als ja sehr nah sozusagen beigebracht. Sie erleben authentisch Schilderungen von Erlebnissen und Ereignissen und empfinden das als lehrreich. Gerade erzählt eine junge Jesidin an baden-württembergischen Schulen, wie sie im Nordirak den IS-Terror erlebt hat. Es geht um Gefangenschaft, Flucht und neues Selbstbewusstsein. Katharina Thoms war für uns bei so einer anderen Unterrichtsstunde dabei.
Guten Morgen an alle. Hallo von meinerseits auch. Ich bin die Jihan, ich bin 18 Jahre alt.
Jihan Aloma lächelt freundlich in die große Aula am Bonhoeffer Gymnasium im schwäbischen Metzingen. Die etwa 90 Jugendlichen sind mucksmäuschenstill, als die Jesidin mit den langen braunen Haaren ihre Geschichte erzählt.
Ich bin mit 10 Jahren in die Gefangenschaft gekommen.
Das war am 3. August 2014. Da begann für sie, ihre Familie und viele Hunderttausende andere Jesidinnen und Jesiden im Nordirak der Terror, weil der sogenannte Islamische Staat einmarschierte. Die 18-Jährige erzählt den gleichaltrigen Jugendlichen aus ihrem so ganz anderen Leben. Wie sie verschleppt wurde, freigekauft nach 10 Monaten und über ein Programm der baden-württembergischen Regierung Rettung in Deutschland fand. Und sie liest aus ihrem Buch vor, wie sie den Tag des Überfalls als 10-Jährige erlebt hat.
Der Lärm war ohrenbetäubend. Alle Frauen und Kinder weinten. Ich wurde von allen Seiten gedrückt und geschubst. Ich schrie nach meiner Mutter. Auch sie hatte ich aus den Augen verloren. Ich war allein zwischen all diesen Menschen und fiel mehrmals auf den Boden.
Ein Teil ihrer Familie ist bis heute verschwunden. Ihre Schwester kam erst nach 8 Jahren frei. Die Schülerinnen und Schüler dürfen zwischendurch immer wieder Fragen stellen. Nicht ganz einfach bei so einem schockierenden Thema. Aber nach Zurückhaltung am Anfang wollen sie mehr wissen, wie Jihan Alomars Leben im Irak vor dem Überfall war, mehr über die Religion der Jesiden. Für radikale Muslime gelten Jesiden als Ungläubige. Auch in Deutschland begegnen ihr die Vorurteile, erzählt Jihan.
Das auch heute noch in der Schule meine Mitschüler mich als Muslimenhasserin sehen oder auch sogar als Teufelsanbieter, dass ich mir das auch heute noch anhören muss.
Die junge Frau wird von Hava Help unterstützt bei ihren Schulbesuchen. Laurenz Lürbke von der Berliner Menschenrechtsorganisation hilft aus, wenn es um Geopolitik geht.
Und in der Region hat zum Beispiel der Irak an sich und auch zum Beispiel die Armee von Irak gar keine Macht.
Oder um die aktuelle Lage im Irak. Auch ein Video wird am Anfang gezeigt, von Vergewaltigungen, Tod und Flucht erzählt. Viele Jugendliche wussten kaum etwas über diese Verbrechen, wie Beatrix, Annalena und Josua erzählen.
Ich hatte mir schon davor ein Video, das uns unser Lehrer geschickt hatte, angeschaut, damit ich ein bisschen vorbereitet bin, damit es mich nicht ganz so stark trifft. Aber trotzdem war es immer noch extrem schwierig, es zu sehen, einfach vor allem selbst als Frau es zu sehen.
Und ich muss auch wirklich sagen, ich saß da wie in einer Schockstarre. Ich war 3-mal kurz davor, in Tränen auszubrechen, also es war wirklich heftig gewesen.
Ich fand es echt aufschlussreich und gut, dass man das jetzt mal gehört hat, auch so authentisch einfach.
Organisiert hat das der Politiklehrer am Metzinger Gymnasium. Er hatte in der Zeitung über Jihan Alomars Geschichte gelesen und sie kontaktiert. Sie ist schon zum 2. Mal hier. Auch wenn das Thema so schwer ist, gehört es in die Schule, sagt Ennio Bauer.
Also es ist tatsächlich schwierig, weil wir in der Schule ja eigentlich nicht überwältigen dürfen und sollen. Und das ist ja auch richtig. Ich glaube, dass man eben sich auch mit diesen schlimmen Dingen beschäftigen muss. Und tatsächlich eben in Gemeinschaftskunde passt es auch in den Bildungsplan, weil wir da internationale Politik machen. Für mich ist ganz wichtig, die Jihan ist jetzt genau in dem Alter. Es ist auch ein bisschen eine vergessene Geschichte, aber wir bereiten es natürlich vor und nach.
Gespräche und Austausch, auch Wochen später noch. So sei es auch beim letzten Besuch von Jihan Alomar gewesen. Sie berichtet, wie ihre Mutter sie in der Gefangenschaft geschützt hat, damit die IS-Männer sie ihr nicht wegnehmen konnten. Sie wurde zum Jungen gemacht, ihre Haare abgeschnitten.
Ich könnte nicht einmal weinen. Mein Stolz fiel mit meinen Haaren zusammen auf den verdreckten Boden. In diesem Moment wäre ich am liebsten nie als Mädchen auf die Welt gekommen.
Vor so vielen jungen Leuten ihre Geschichte zu erzählen, das Buch mit Hilfe von Freunden zu schreiben, das sei auch Teil ihrer Heilung in Deutschland, sagt Jihan Alomar.
Das war eine Art Therapie für mich, vor Leuten zu stehen und darüber zu sprechen und zu wissen, dass ich nicht ausgelacht werde und dann meine Geschichte zugehört wird.
Jihan gibt den Jugendlichen am Schluss eine ganz persönliche Botschaft mit aus ihren Erfahrungen nach der Flucht in Deutschland.
Wenn zum Beispiel ihr Leute um euch habt, die kein Deutsch können, nicht direkt urteilen, einfach vielleicht die Person helfen.
Auch wenn es aufwühlende 1,5 Stunden waren in der Metzinger Schulaula, sie waren wichtig, findet die Schülerin Miriam.
Ich finde es auch voll gut, dass unsere Schule uns das so ermöglicht hat und sowas sollte es an allen Schulen geben.
Im Osten der Republik Moldawien,
Da liegt ein Landstrich, der seit Jahrzehnten abtrünnig ist und von Russland unterstützt wird. Transnistrien heißt dieser Landstrich, eine selbsternannte Republik, in der die Entwicklung im nahegelegenen Ukraine-Bereich auch gerade mit großer Sorge beobachtet werden. Besonders an der Schule, die Andrea Beer kürzlich besucht hat. Denn diese Schule kämpft schon sehr lange mutig für freie Bildung in ihrem Land.
Maria Reubo und Nina Gerek zeigen die hellen, freundlichen Klassenzimmer des Lyzeums Alexander der Gute in Bender. Die rund 90.000 Einwohnerstadt im Osten der Republik Moldau liegt in Transnistrien. Ein Gebiet, das der Gesamtstaat seit rund 30 Jahren nicht mehr kontrolliert. Die selbsternannte Republik Transnistrien hat hier de facto das Sagen. Ein Marionettenstaat von Moskaus Gnaden, in dem russische Truppen stationiert sind. Wer hier arbeitet, muss Mut haben, sagt Schuldirektorin Maria Reubu. Und ihre Stellvertreterin Nina Gerek nickt. Mit finanzieller und politischer Unterstützung aus der moldauischen Hauptstadt Chisinau halten die beiden die gesamtmoldauische Fahne hoch. Der Unterricht ist nicht auf Russisch, sondern auf Rumänisch. Und Gehirnwäsche gibt es bei uns nicht, betonen sie. Alle, die zu uns in die Schule kommen, sind vor allem von der ruhigen Atmosphäre hier beeindruckt. Wir halten den Kindern hier keine langen Vorträge, sondern wir tun unsere Arbeit. Es geht konkret um Unterricht und um möglichst viel Güte. Und dafür gehen die kampferprobten Lehrerinnen auf die Barrikaden. Gemeinsam mit ihrem Team, engagierten Eltern, Schülerinnen und Schülern, besetzen sie in den letzten 3 Jahrzehnten mehrfach Schulgebäude, aus denen sie verjagt werden sollen. Sie blockieren Bahngleise, geben Unterricht in Parks, Wohnungen oder vor der Stadtverwaltung von Bender. Mehrfach wurden wir mit Waffen und dem Tode bedroht, so Direktorin Maria Reubu. Ich möchte sagen, dass Frau Gerek damals unsere Anführerin war. Sie kämpfte wie eine Jeanne d'Arc. Sie streicht sich durch die rote Kurzhaarfrisur und schaut zu Nina Gerek hinüber. Deren Gedanken wandern zurück in die 90er Jahre. 1992 versucht die Republik Moldau, das abgespaltene Transnistrien militärisch zurückzuerobern. Vergeblich, denn Transnistrien bekommt Unterstützung aus Moskau. Der berüchtigte russische General Alexander Lebed kommandiert die 14. Gardearmee. Diese ist bis heute in Moldau stationiert, da Russland alle bisherigen Abzugsabkommen ignoriert hat. Schon 1994 tobt der Kampf um das rumänischsprachige Lyzeum in Bender. Und Nina Gerek stellt sich damals sogar Alexander Lebed entgegen. Und der einflussreiche Afghanistan-Veteran droht ihr unverhohlen. Lebed kommt auf mich zu und sagt Folgendes. Ich sage das jetzt auf Russisch. Er sagte, versteht ihr überhaupt, in welche Gefahr ihr euch begeben habt? Meine Leute, die Transnistrier, die können jetzt sofort mit einem Kühlwagen kommen, euch hineinstecken und töten. Diese jahrzehntealte Drohung eines russischen Generals gegenüber einer moldauischen Lehrerin, sie erinnert an die heutige Folter in der Ukraine durch Angehörige der russischen Armee. Die beiden moldauischen Pädagoginnen überrascht das nicht. Der Angriff auf das Nachbarland beunruhigt sie zutiefst. Von der Zukunft der Ukraine hängt auch die Zukunft der Republik Moldau ab, sind sie überzeugt. Jedes Mal, wenn wir mit Vertretern Europas sprechen, dann sagen wir ihnen, glaubt den Russen nicht. Wir haben so viel Erfahrung mit ihnen und wissen nur zu gut. Wenn sie das eine sagen, dann tun sie genau das Gegenteil. Ich kenne die Geschichte meiner Schule, aber diese Details sind mir neu, meint die 17-jährige Schülerin Anna Solotoy bewundernd. Ich fühle mich nirgendwo so frei wie hier bei uns in der Schule, weil ich hier Rumänisch reden kann. Das Russische wird mir richtig aufgezwungen. Wer von Moldaus Hauptstadt Chisinau in das Lyzeum in Bender in Transnistrien möchte, passiert eine Pufferzone, Sicherheitszone genannt, und wird dann kontrolliert. An Checkpoints, die sich als angebliche Grenzkontrollpunkte zu Transnistrien darstellen. Mitten in der Republik Moldau stehen Menschen vor einem Kontrollhäuschen an, in dem Männer in russischer Uniform die Ausweise kontrollieren. Man müsste ein Buch schreiben, seufzt Maria Reubu und Nina Gerek nickt. Privat und beruflich sind ihre Leben mit dem Lyzeum eng verwoben. Den Kampf darum sehen sie als Kampf um freie Bildung und um die rumänische Sprache in einer politisch feindlichen Umgebung.
Das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Morgen gibt's Neues vom Bildungsmagazin ab 14:35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Danke fürs Interesse.